Herzlich willkommen zur Gemeindebibelschule auf einem etwas anderen Weg. Eine Online-GBS gab es noch nie, aber zum Glück haben wir die Mittel und die Möglichkeiten, auch das miteinander durchzuführen. Und ich freue mich von Herzen, dass wir gemeinsam jetzt in Gottes Wort schauen können. In dieses wunderbare, verändernde und mächtige Wort Gottes, das er uns gegeben hat, um ja von ihm zu lernen, um zugerüstet zu werden für eine besondere Zeit. Ja, und ein Wort, das direkt in unsere heutige Zeit reinspricht. Im 2. Timotheusbrief, im 3. Kapitel, da gibt es Verse, die Gottes Wort wunderbar beschreiben. Und zwar in den Versen 16 und 17, da steht: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Nun, das Wort Gottes ist allgenügsam. Und deshalb bin ich so froh, dass wir dieses Wort heute so frei zugänglich haben und dass wir darin lesen können. 2. Timotheus, das ist auch unser Thema der GBS. Und es wird jetzt mehrere Wochen dauern, dass wir mit dem 2. Timotheusbrief durch sind. Wir versuchen es in 10 Einheiten. Ist vielleicht ein bisschen straff, aber wir versuchen es, damit wir auch rechtzeitig durchkommen. Und ich gebe euch direkt mal einen Tipp zu Beginn. Lest zu Hause diesen Brief mehrfach durch. Es ist ein sehr kurzer Brief, gerade mal 4 Kapitel, aber wenn wir uns jetzt in den nächsten 10 Wochen damit beschäftigen, dann tut es auch überhaupt nicht weh, wenn man sich diesen Brief einmal in der Woche, vielleicht zweimal in der Woche einfach durchliest, um zu wissen, was denn der Inhalt ist dieses Briefes. Dass nicht alles Neuland ist, worüber wir reden. Zweimal durchlesen und dann können wir gemeinsam durchstarten. Zuerst müssen wir uns mit ein paar Einleitungsfragen beschäftigen. Was das denn für ein Brief ist? Erstmal Allgemeines über den Brief, in welcher Situation steckt Paulus, was ist mit Timotheus und so weiter und so fort. Diese Dinge müssen wir berücksichtigen. Und es sei mal vorweg gesagt, der 2. Timotheusbrief sind die letzten Worte des Paulus. Nun, die berühmten letzten Worte sind ja immer irgendwie ja besonders oder vielleicht auch bizarr. Manchmal auch bemitleidenswert, möchte man sagen. So sagte mal ein sehr berühmter Mann: Das Bitterste ist, dass du alles auf der Welt haben kannst und doch der einsamste Mensch bist. Der Erfolg hat mich zum Idol gemacht und mir Millionen Pfund eingebracht, aber er hat mir das eine vorenthalten, was wir alle brauchen: eine dauerhafte, liebevolle Beziehung. Freddie Mercury, Sänger von Queen. Ein anderes Statement, ein anderes letztes Wort lautete folgendermaßen: Ich war eigentlich eine Maschine zum Geldmachen. Ich habe mein Leben wie in einem goldenen Tunnel zugebracht, den Blick auf den Ausgang gerichtet, der zum Glück führen sollte, aber der Tunnel ging immer weiter. Aristoteles hat es gesagt, ein griechischer Redner, und er war einst wohl der reichste Mensch der Welt. Etwas Lustiges hat Ludwig von Beethoven gesagt. Und zwar sagte er: zu spät, zu spät. Er sagte das, weil seine letzte Weinlieferung zu spät ankam. Er konnte sie nicht mehr genießen. Also sagte er: zu spät und verschied. Goethes bekannte Worte waren ja: mehr Licht. Und vielleicht die bizarrsten letzten Worte finden wir von Albert Einstein. Warum sind diese Worte so bizarr? Vielleicht weißt du es. Nun, wir kennen sie nicht. Warum? Seine Krankenschwester, die an seinem Todesbett saß, konnte ganz einfach kein Deutsch. Also kennen wir die Worte von Albert Einstein nicht. So kann man letztendlich auch diesen Brief als das Testament von Paulus sehen. Diese berühmten letzten Worte. Es ist ein sehr feierlicher Brief. Der Brief trägt einen sehr feierlichen Charakter. Es ist auch das älteste Schreiben von Paulus im Neuen Testament. Wir datieren es auf 66, 67 nach Christus ungefähr. Dieser Brief wird auch mit dem 1. Timotheus und dem Titusbrief als ein sogenannter Pastoralbrief bezeichnet. Nun, was ist ein Pastoralbrief? Es kommt aus dem Lateinischen, also dieses Wort Pastor, und bedeutet ganz einfach Hirte. Diese Bezeichnung möchte einen Schwerpunkt setzen, einen Schwerpunkt des Briefes anzeigen. Die Empfänger, nämlich Titus und Timotheus, sie waren eben solche Pastoren, solche Hirten. Und Paulus gibt ihnen nochmal Anweisungen mit, wie sie ihr Leben zu leben haben und wie sie als Hirten ganz praktisch ihren Alltag gestalten, ihre Gemeinde leiten und gute Führer sind für die Gruppen in der Gemeinde. Der Brief beinhaltet allerdings nicht nur Anweisungen für einzelne Personen wie einen Hirten der Gemeinde, sondern auch allgemein will dieser Brief uns Christen dazu aufrufen, ganze Sache mit Christus zu machen und gehorsam vor Gott zu leben und in der Nachfolge volle Hingabe zu zeigen. Es geht darum, nach Stärke und Treue im geistlichen Dienst zu streben. Nun, allein die Tatsache, dass der Brief ca. 30 Imperative beinhaltet, deutet schon eine Richtung an. Imperative sind Dinge, wo Paulus ganz klar sagt, was Sache ist, was jetzt zu tun ist. Es ist die sogenannte Befehlsform. Es drückt allerdings auch eine tiefe Not des Paulus aus. Er sieht viele Dinge, die verheerend sind, doch er kann sie aus dem Gefängnis nicht mehr erledigen. Er kann nicht selber hin, um einzugreifen. Es müssen jetzt andere tun. Der große Missionar übergibt die Staffel. Er übergibt die Staffel an andere Menschen, die fähig sind zu lehren. Das ist auch ein Auftrag, den er dem Timotheus gibt in seinem Brief. In Kapitel 2, Vers 2, da steht: Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Ja, also dieses Jüngerschaftsprinzip, das Paulus hier anwendet, er gibt es Timotheus weiter und Timotheus soll es nochmal weitergeben. Er übergibt also dieses Evangelium anderen Menschen und er vertraut dabei ganz und gar auf die Kraft Gottes, auf die Kraft des Wortes Gottes. Den Vers, den wir vorhin schon gelesen haben aus 2. Timotheus 3, 16 und 17, die sagen das ganz deutlich. Denn das Wort Gottes ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das ist die Marschroute, die Paulus gibt. Das ist das Vertrauen, das Paulus dem Wort Gottes schenkt. Und so vertraut Paulus dem Wort Gottes und dennoch ermutigt und ermahnt er, seinen Jünger stark zu bleiben. In dieser Zeit der Verfolgung und des Abfalls und der Zwietracht ist es wichtig zu sagen, was Sache ist. Es ist elementar, dass Timotheus genau weiß, wie er sich zu verhalten hat in dieser Zeit. Es ist jetzt nicht die Zeit, in der jeder seine Meinung haben darf, in der alles okay ist, wie man lebt. Nein, es ist die Zeit, in der gehorsames Handeln, bedingungsloses, gehorsames Handeln Gott gegenüber Sache ist. Und dazu leitet Paulus den Timotheus an. Nun, was ist mit Paulus? Wie schon erwähnt, ist Paulus im Gefängnis. Das geht mehrfach aus diesem Brief hervor. Wir möchten dazu ein paar Stellen kurz aufschlagen. Und zwar im ersten Kapitel, Vers 8, da steht: So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin. Also, er ist gefangen, auch in Vers 12 im ersten Kapitel. Aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht. Denn ich weiß, an wen ich glaube und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis an jenen Tag. Oder Vers 16. Der Herr erweise dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit, weil er mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt hat. Und 17. Sondern als er in Rom war, suchte er mich umso eifriger und fand mich auch. Oder in 2 Vers 9, da steht, in dessen Dienst ich Leiden erdulde, sogar Ketten wie ein Übeltäter. Also mehrfach die Betonung, Paulus ist gefangen. Er liegt sogar in Ketten. Nun, wir wissen eigentlich aus der Apostelgeschichte, dass Paulus in Rom im Hausarrest war. Er war Gefangener, aber er war in Hausarrest. Es ging ihm gut und er konnte Besuch empfangen. Lasst uns dazu mal die Apostelgeschichte aufschlagen in Kapitel 28, die letzten Verse eigentlich dieses Schreibens. In der Apostelgeschichte 28, die Verse 30 bis 31, da steht: Paulus aber blieb 2 Jahre in einer eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Und er verkündete das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Paulus nutzt die Gelegenheit, wie wir sehen, sehr gut aus. Er ist zwar in Gefangenschaft, aber er hat, man möchte meinen, mildernde Umstände. Er lebt in einem Hausarrest, es geht ihm gut. Doch nun im 2. Timotheusbrief sehen wir, wie sich das Blatt änderte. Dieser Brief wurde etwa 5 Jahre später geschrieben, nach der Apostelgeschichte 28 und 2. Timotheus, da existiert ein Zeitraum von 5 Jahren. Und er lag in Ketten und wurde als Krimineller behandelt, das haben wir in 2 Vers 9 gesehen. Ich liege in Ketten wie ein Übeltäter. Was war denn in der Zwischenzeit passiert? Nun, wenige Jahre vor diesem Brief brannte ganz Rom. Kaiser Nero, das wissen wir aus den heutigen Überlieferungen oder aus den damaligen Überlieferungen heute, er zündete die ganze Stadt an und das Feuer wütete 6 Tage lang. Dabei wurden sowohl die Baracken der Armen als auch die Marmorhäuser der Reichen völlig niedergebrannt. Steinvillen und Tempeleinrichtungen der Götzen, alles war weg, alles in Schutt und Asche. Ein römischer Historiker namens Tacitus, er schrieb dazu Folgendes: Keine menschlichen Bemühungen, weder großzügige Geschenke des Kaisers noch die Sühneopfer für die Götter konnten die aufrichtige Befürchtung verbannen, dass die Feuersbrunst auf den Befehl Neros hingelegt wurde. Um dieses Gerücht aus der Welt zu schaffen, beschuldigte und folterte Nero eine soziale Schicht, die vom Pöbel gehasst und verabscheut wurde. Die Christen. Nun, Kaiser Nero geht leider in die Geschichte ein als jemand, der wirklich absolut blutrünstig, abscheulich und brutal Christen verfolgte, folterte und tötete. Sein Lebenslauf schmückt sich nun mal mit Blut. Und er beschuldigte nun die Christen für diesen Brand. Und aus diesem Grund vermuten wir, oder sind wir uns eigentlich ziemlich sicher, sitzt Paulus jetzt nicht mehr in Hausarrest, sondern in Ketten, in einer Todeszelle. Er wartet auf seinen Tod. Diese Lüge war der Grund eben für die grausamste und furchtbarste Christenverfolgung der römischen Geschichte. Nero, er regierte und lebte noch bis 68, also noch ein bisschen länger als Paulus, und er wurde, Paulus saß also im Gefängnis zur Zeit von Kaiser Nero. Und Paulus war ja nicht dumm, er hörte, wie der Kaiser handhabte und wie er die Christen beschuldigte, also war er sich eigentlich sicher, ich werde sterben. Er ist zum Tode verurteilt. Wunderschön zu sehen ist jedoch, dass Paulus selbst im Angesicht des bitteren Todes an Gott und seinem Wort absolut festhält und das Evangelium frei und ohne Furcht einfach weitergibt. Je nachdem, wie hoch Paulus vor Gericht stand, ob es der Kaiser selbst war oder ein unteres Gericht, können wir sagen, dass diese Menschen das Wort Gottes hören. Lass uns dazu aufschlagen, 2. Timotheus, Kapitel 4, 16 bis 18. 2. Timotheus, Kapitel 4, 16 bis 18, da steht Folgendes: Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei. Also er redet hier, als er vor dem Gericht stand. Es stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht angerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde und alle Heiden sie hören könnten. Und so wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Also das gucken wir uns noch später an, was genau das hier bedeutet. Aber er stand eben vor Gericht und er vertraute auch da auf Gottes Stärke, auf Gottes Kraft. Und er wusste ganz genau, das, was jetzt hier passiert, ist zu Gottes Ehre. Und er gab vor Gericht das Wort Gottes weiter. Die römische Regierung, hohe Richter und Soldaten und, so Gott will, Kaiser Nero selbst hörten das Evangelium von Jesus Christus. Wir spekulieren hier nicht, wer da saß, aber wir wissen, dass Paulus im Angesicht des Todes Gottes Auftrag an ihn weiter fortführte und einfach sagte, ich muss das Evangelium weitergeben. Und hier habe ich Gelegenheit. Und auch wenn mich Menschen verlassen, so verlässt mich Gott niemals. Auch wenn alle mich verlassen haben, so gibt Gott mir doch die Kraft, das hier zu überleben. Wisst ihr, dieser Gedanke, der schenkt mir persönlich immer wieder Mut und Hoffnung, das Evangelium von Jesus weiterzuerzählen. Denn wenn Gott dem Paulus die Kraft gab, vor dem römischen Gericht frei Jesus zu verkünden, wie viel mehr kann er mir dann die Freiheit geben und auch die Kraft geben und vor allem den Mut geben in meiner Umgebung, in meiner Nachbarschaft, auf der Arbeit, in den Schulen oder wo auch immer ich bin, sein Wort weiterzugeben. Und auch wenn ich scheinbar alleine bin, dann bin ich doch nie alleine, weil Gott ist bei mir. Ich habe jetzt erst diese Tage das Zeugnis von Freunden gehört, die eine sehr, sehr schwere Krise durchlebt haben. Eine körperliche Krise, die wirklich mit Gefangenschaft vollzogen wurde. Und sie sagten jetzt nach ihrer nach der Freilassung, dass das, was sie wirklich am Leben gehalten hat, war Gottes Wort. Das, was ihnen Mut gegeben hat, diese Zeit durchzustehen, ist Gottes Wort. Das hören wir auch so oft von den Berichten von Open Doors, dass die Christen auch von Menschen verlassen, alleine vor einem großen Gericht, sich nie verlassen fühlen, weil Gott mit ihnen ist. Und ich möchte uns dazu aufrufen und zu sagen, vertraue Gottes Wort. Vertraue dem, was Gott dir an Stärke gibt, was dieses Wort Gottes ist, laut 2. Timotheus 3, 16 und 17. Es ist zur Überführung da. Es ist dazu da, um Menschen das Evangelium, wie gesagt, weiterzugeben. Es ist dazu da, um Herzen zu verändern, um mächtig zu wirken. Und da möchte ich mich selber fragen, bin ich mir bewusst, dass Gott mächtig ist, meinen Nachbarn zu einem Christen zu machen? Vielleicht durch mein Zeugnis, vielleicht durch das, dass ich mit ihm über Jesus rede. Ich weiß es nicht. Aber ist der Gedanke für mich absurd, daran zu denken, dass ich eines Tages mit meinem Nachbarn zusammen in der Reihe sitze und deiner Predigt zuhöre, weil wir beide Gottes Kinder sind? Nein, Gottes Wort ist dafür niemals zu schwach, niemals. Und deshalb möchte ich uns dazu ermutigen und sagen, geht raus und verkündet das Evangelium. Natürlich müssen wir jetzt in der Corona-Zeit darauf achten, wie wir es weitergeben. Aber vielleicht schickt Gott uns den ein oder anderen Hilfesuchenden über den Weg. Lasst uns diese Gelegenheiten am Schopf packen und so wie Paulus einfach Gott vertrauen. Paulus, wieder zurück zu ihm. Ihn schmerzte in dieser Zeit eine Sache aber eigentlich am allermeisten. Und zwar war es die, dass viele Menschen sich von ihm abwandten. Menschen gingen woanders hin und sie wollten mit Paulus nichts mehr zu tun haben. Wir werden uns nachher noch angucken, warum. Aber das war etwas, was Paulus wirklich schmerzte. Aber er vergab ihnen aus freien Stücken. Das lesen wir in 4, Vers 16, haben wir gerade schon gelesen. Ganz zum Schluss. Es werde ihnen nicht angerechnet. Paulus ist selbst hier. Vielleicht ist er im Pflock. Vielleicht hat er kein Licht. Vielleicht krabbeln die Ratten und die Mäuse oder Ungeziefer um ihn herum. Er kann vielleicht nicht mehr aufstehen oder sonst irgendetwas. Aber er hat auch hier immer noch die Barmherzigkeit und sagt, ach, es werde ihnen nicht angerechnet. Natürlich erinnert uns das auch an Karfreitag, wo Jesus sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Finde ich sehr stark von Paulus, in welcher Verfassung er hier nach wie vor ist. Was ist eigentlich mit Timotheus, mit dem Empfänger dieses Briefes? Nun, über Timotheus wissen wir, dass Paulus ihn in Ephesus stationierte. Das wissen wir aus dem ersten Timotheusbrief. Und den können wir auch kurz aufschlagen. Im ersten Kapitel ab Vers 3, da steht, ich habe dich, ja, bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und so weiter. Timotheus ist also in Ephesus. Paulus kam ja auf seiner Missionsreise durch Ephesus durch und er verkündete dort das Evangelium, das ist nachzulesen in Apostelgeschichte 18 und 19. Das tun wir jetzt nicht. Timotheus war für eine gewisse Zeit der Weggefährte von Paulus. Das erste Mal begegnete er uns in Apostelgeschichte 16, 1 bis 3. Lasst uns in die Apostelgeschichte gehen. 16, 1 bis 3. Und da geht es auch um Paulus. Er kam aber nach Derbe und Lystra. Und siehe, dort war ein Jünger namens Timotheus, der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters. Der hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen, und er nahm ihn und ließ ihn beschneiden um der Juden willen, die in jener Gegend waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Also hier kurz und knapp die Einführung von Timotheus. Paulus sieht ihn und nimmt ihn mit. Er muss irgendwie begeistert von ihm gewesen sein, oder er hat irgendwie Potenzial in ihm entdeckt. Vielleicht hat auch Gott ihm einfach gesagt, nimm diesen Mann mit, du wirst ihn noch gebrauchen oder sonst irgendetwas. Aber er betrachtete ihn seit da als sein geistliches Kind. Er versuchte, ihm alles weiterzugeben. Er wollte ihm die Staffel übergeben, und das tat er auch. Alleine schon die zwei Anreden in diesen Timotheusbriefen, im ersten und im zweiten, die zeigen uns, was für eine Beziehung Paulus zu diesem Timotheus führte, weil er sagt einmal mein geliebtes Kind und einmal sagt er mein echtes Kind im Glauben. Also eine sehr, ja, man möchte wirklich meinen, liebevolle, friedvolle, harmonische Beziehung, die diese beiden führten. Und ja, Paulus nimmt Timotheus in die Schule. Timotheus selbst jedoch, er konnte die Anfeindungen, die ihm nun entgegenstanden, nicht so einfach wegstecken wie Paulus. Er hatte wohl einen weicheren Charakter als sein Lehrer. Er war nicht aus demselben Holz geschnitzt. Paulus mit seiner Elefantenhaut, er konnte viel aushalten. Timotheus eher nicht. Er hatte es nicht so faustdick hinter den Ohren. Und Paulus wusste das, dass bald einige Irrlehrer in die Gemeinde kommen würden. Sie tummelten sich und sie werden versuchen, die Gemeinde, die Schafe, zu zerrütten. Bei seinem Abschied von den Leuten aus Ephesus, da ermahnt Paulus sie nochmal. Er ermahnt sie ernstlich. Er ermahnt sie und er warnt sie von oder über die Wölfe, die kommen werden. Apostelgeschichte 20 schreibt darüber. Er bezeichnet, wie gesagt, diese Irrlehrer als Wölfe, die kommen werden, um die Schafe zu zerstreuen, wenn möglich. Apostelgeschichte 20 ab Vers 29. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, und die, um die Jünger abzuziehen, in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Punkt. Diese Wölfe, vor denen Paulus hier warnt oder gewarnt hatte, sie sind nun da und treiben ihr Unwesen. Timotheus ist in dieser Sache auf sich alleine gestellt, denn Paulus kann ja nicht selbst eingreifen, er sitzt ja im Knast. Er muss befürchten, dass Timotheus nicht alles so macht, wie Paulus es ihm vielleicht beigebracht hat oder wie er es ihm ja gesagt hatte. Daher kommt nun dieser große Nachdruck und die immerwährende Fokussierung auf das Wort Gottes und seine Gnade. Paulus drückt eben unter anderem in diesem Brief auch den Wunsch aus, Timotheus selbst nochmals wiederzusehen. Das hat verschiedene Gründe, die wir im Verlauf des Briefes auch noch ansehen werden. Aber vor allem erinnert sich Paulus an die Tränen von Timotheus. Wir können die Apostelgeschichte mal wohl irgendwie so einen Daumen drin haben und dann wieder zurückschlagen nach 2. Timotheus, und zwar ins erste Kapitel. Das steht in Vers 4. Und ich bin voll Verlangen, dich zu sehen, da ich mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt werde. Also Paulus drückt hier ganz klar den Wunsch aus, Timotheus, ich will dich sehen. Timotheus, komm noch mal zu mir oder wie auch immer, ich möchte dich gerne sehen. Die Ausleger gehen ein bisschen auseinander, was diese Tränen zu bedeuten haben. Aber wenn wir uns den Abschied von Paulus aus Ephesus genauer anschauen, dann besteht da durchaus ein Zusammenhang. Und jetzt machen wir nochmal die Apostelgeschichte in Kapitel 20 auf, ab Vers 36. Deswegen lasst den Daumen da drin. Apostelgeschichte 20, ab Vers 36. Und nachdem er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Da weinten alle sehr, fielen Paulus um den Hals und küssten ihn, am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, dass sie sein Angesicht nicht mehr sehen würden. Und sie geleiteten ihn zum Schiff. Die Menschen und auch Timotheus selbst, der ja bei dieser Geschichte dabei war, weil er ja in Ephesus bleiben musste, weinten sehr und sie waren betrübt darüber, dass sie Paulus nicht mehr sehen sollten. Paulus war auch tatsächlich nicht mehr in dieser Gegend, nie wieder. Er kam nach Jerusalem, dort wurde er gefangen genommen und wurde überführt über ganz viele Ecken und Wege nach Rom. Und dort, wie wir eben gesehen haben, war er in Gefangenschaft, zuerst in einer milderen, jetzt in Ketten und er wartet auf seinen Tod. Und doch in dieser Zwischenzeit verlangt es ihm, nochmal ein bekanntes Gesicht zu sehen, nochmal einfach zu sagen, Timotheus, komm her, ich habe dir noch vielleicht ein paar Sachen zu sagen. Wie auch immer, Paulus möchte durch dieses bekannte Gesicht mit Freude erfüllt werden, so wie wir es im Brief gelesen haben. Paulus selbst musste, und jetzt greifen wir das nochmal auf, viele Schmerzen erleiden, körperliche eben durch die Gefangenschaft und aber auch seelische, da sich einige Menschen, Bekannte von ihm abgewandt hatten. Es waren Menschen in dem Gebiet des Timotheus in Asia, das lesen wir in 1,15, die sich von Paulus abwandten. Diese Menschen waren nicht zwangsweise Ungläubige, das können wir nicht sagen, aber sie schämten sich wohl dessen, dass Paulus ein Gefangener war. Lesen wir in 2. Timotheus 1,12, da steht, aus diesem Grund erleide ich dies. Das steht nicht in 12. Sie schämten sich auf jeden Fall, dass Paulus im Gefängnis war, diese Menschen. Also er ermutigt hier den Timotheus immer wieder und sagt, schäme du dich nicht meiner Ketten. Schäme dich nicht, denn ich weiß, dass diese Ketten für etwas gut sind und ich weiß, dass Gottes Wort mächtig ist. Letztlich, unter all den Umständen, ermutigt Paulus sein Kind im Glauben, am Evangelium festzuhalten. In der Todeszelle gefangen war es nicht leicht. Wie gesagt, kaum Licht, widrige Umstände im Nacken und immer der Tod, der ihn irgendwie vorm geistigen Auge sein musste, weil er nicht genau wusste, wann Tag und Stunde sind. Aber trotzdem sieht Paulus in all diesen Dingen die Hoffnung. Er sieht in all diesen Dingen nicht seine eigene Trübsal. Er schreibt darüber, weil es ein persönlicher Brief ist. Und das werden wir auch noch sehen. Immer wieder holt er es rauf, in welche Situation er sich befindet. Aber er sieht in allem dennoch die Hoffnung, eines Tages bei dem zu sein, in dessen Dienst er steht. Und das ist Jesus Christus. Was gibt es Schöneres? Der Philipperbrief, der ja ebenfalls im Gefängnis geschrieben wurde, der gibt uns eine wunderbare Antwort auf die innere Einstellung des Paulus. Lass uns mal aufschlagen, Philipper 1, ab Vers, oder den Vers 21. Philipper 1, Vers 21, da steht: Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn oder ein Gewinn. Das ist die Einstellung, die Paulus an den Tag legte. Paulus tut seinen Dienst für Gott bis in den Tod hinein. Denn für ihn ist Christus alles in seinem Leben. Und das Sterben ist ein Gewinn. Vielleicht wartete er schon darauf und sagt, jetzt komm, mach endlich. Wir wissen es nicht, aber wir wissen, dass Paulus den Tod eigentlich als seinen persönlichen Sieg endlich in Empfang nehmen möchte. Und so tut er diesen Dienst. Denn auch wenn Paulus, und das sagt er im 2. Timotheus, praktisch gefangen ist, gebunden ist, dann weiß er, dass das Wort Gottes niemals gebunden ist. In 2. Timotheus 2,9: In dessen Dienst ich Leiden erdulde, sogar Ketten wie ein Übeltäter. Und jetzt kommt's: Aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Das Wort Gottes ist nicht gekettet. Und darauf stützt er sich, darauf beruft er sich und darüber freut er sich. Kommen wir zum Schluss vor der ersten Einheit noch zu den ersten beiden Versen. Die ersten beiden Verse im 2. Timotheusbrief. Und dann ist die erste Einheit auch schon zu Ende. Ich möchte sie vorlesen. Paulus, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, gemäß der Verheißung des Lebens in Christus Jesus. An Timotheus, mein geliebtes Kind. Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unseren Herrn. Ich glaube, wir müssen uns die Gretchenfrage stellen, wie man einen geistlichen Sohn oder einen Mitarbeiter oder einen Freund in dieser Zeit des Abfalls ermutigt. Eine Zeit der Christenverfolgung und der Irrlehre. Eine Zeit, die nicht leicht ist. Paulus beschreibt diese Zeit im 3. Kapitel wie folgt. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen und so weiter und so fort. Ja, er warnt ihn praktisch. Und wie ermutigt man nun einen Christen, einen Hirten, einen Pastor, ja, einen Nachfolger Jesu, dran zu bleiben? Wie spricht man ihm Mut und Ausdauer zu? Es ist im Grunde genommen ein Abschnitt der ersten 5 Verse im 1. Kapitel, die uns eine gute Antwort darauf geben. Jetzt allerdings, wie gesagt, nur die ersten 2 Verse. Und zwar lässt in der Begrüßung, wie in guter Manier des Altertums, Paulus keinen Zweifel darüber, dass er der Absender ist. Selbstverständlich ist in der Bibelkritik heute auch in Frage gestellt, ob es Paulus denn wirklich war oder ob es nur unter einem Pseudonym geschrieben wurde und so weiter. Darauf lassen wir uns allerdings nicht ein, denn wir vertrauen dem inspirierten Wort Gottes und auch die meisten Indizien sprechen eben für Paulus. Der Vers 1 lässt keinen Zweifel daran, wer Paulus ist, was sein Auftrag ist und was seine persönliche Motivation ist. Die erste Frage, wer ist Paulus? Die beantwortet er, indem er sagt, Apostel Jesu Christi. Interessant ist, dass Paulus meistens diese Worte in seinen Briefen genauso verwendet. Er will damit sagen, dass er Gesandter Jesu Christi selbst ist. Er handelt in Jesu Auftrag. Es sind nicht seine eigenen Worte oder sein eigener Wille, der ihn antreibt. Es ist Jesus selbst. Der Antrieb erinnert uns an die Worte Jesu Christi selbst aus dem Johannesevangelium in Kapitel 15, Vers 5. Johannes Kapitel 15, Vers 5. Ja, ich glaube, dass die meisten diese Worte auswendig kennen. Da steht: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Sehr bekannte Worte, die aber genau das ausdrücken, was Paulus hier empfindet. Ich bin Gesandter Jesu Christi. Es sind nicht meine eigenen Worte. Es ist nicht das, was ich irgendwie mir ausgedacht habe, sondern ich stehe in seinem Dienst. Paulus ruht hier in der völligen Gewissheit, dass Jesus mit ihm ist und durch ihn wirkt. Und er möchte durch ihn reden in Form dieses Briefes. Ich bin Gesandter Jesu Christi. Jesus ist mein Auftraggeber. Und was ist sein Auftrag? Das ist die zweite Frage, die wir uns noch anschauen. Im Griechischen wurde das Wort Apostel für Beauftragte einer Religionsbehörde verwendet. Diese Menschen wurden mit einer Vollmacht ausgestattet, nach dem Rechten zu sehen und auch, wenn nötig, verbindliche Maßnahmen festzusetzen. Natürlich musste das stets mit dem Willen und auch mit dem Vorteil des Senders entsprechen, und deshalb beruft sich Paulus hier auf Jesus. Wie schon gesagt, er ist nun Gesandter und Bevollmächtigter Jesu selbst, und es war nicht immer so. Paulus arbeitete, bevor er sich bekehrte, gegen Jesus. Volle Kanone, das wissen wir. Er war Bevollmächtigter der Synagoge und der damaligen geistlichen Führung, und er, ja, war gut in dem, was er tat. Die Apostelgeschichte, da erzählt er selber ein Zeugnis darüber. Apostelgeschichte 26. Da können wir nochmal lesen, wie Paulus denn früher war. Nicht vergessen, den Daumen immer im 2. Timotheus lassen, dass wir da gleich wieder zurückschlagen können. Apostelgeschichte 26, die Verse 10 bis 12, da steht Folgendes. Er erzählt dort sein eigenes Zeugnis. Was ich auch in Jerusalem tat, also er verfolgte die Menschen, und viele der Heiligen ließ ich ins Gefängnis schließen, wozu ich von den obersten Priestern die Vollmacht empfangen hatte. Und wenn sie getötet werden sollten, dann gab ich die Stimme dazu. Und in allen Synagogen wollte ich sie oft durch Strafen zur Lästerung zwingen. Also er folterte sie. Und über die Maßen wütend gegen sie verfolgte ich sie sogar bis in die auswärtigen Städte. Als ich dabei mit Vollmacht und Erlaubnis von den obersten Priestern auch nach Damaskus reiste, und dann kommt seine Bekehrung. Also er handelt hier vollkommen in der Vollmacht der damaligen Führer. Und er kannte diese Vollmacht. Diese Vollmacht von den damaligen Führern befähigte ihn sogar, Menschen zu töten. Und er war so enthusiastisch dabei, dass er bis ins Ausland, bis in die auswärtigen Länder hinterher rannte, um sie zu folgen, um sie zu kriegen. Wahnsinn, das muss man sich mal vorstellen. Er arbeitete voll gegen Jesus. Und die persönliche Umkehr von Paulus ist ein Wunder Gottes, meiner Meinung nach. Gott kann Menschen verändern. Er kann es langsam über einen langen Zeitraum tun. Manche Menschen brauchen Jahre, um dahin zu kommen. Oder eben ad hoc, wie bei Paulus. Er begegnet ihm und Paulus dreht 180 Grad um. Jetzt weiß Paulus, dass seine Visiten nicht mehr religiösen Führern zu Diensten sind, sondern eben, dass er im Dienst des höchsten Königs ist. Und nun ist Liebe statt Hass seine Triebfeder. Paulus veränderte sich. In Timotheus 2,10, da sagt er, darum ertrage ich alles standhaft, um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Gott kann Menschen verändern. Er hat die Macht dazu, auch heute noch. Ich möchte mich selbst da immer wieder praktisch hinterfragen lassen, wie viel sein Auftrag an mich eine Rolle spielt in meinem praktischen Leben. Wie viel Zeit widme ich dem, was Gott von mir will? Ist diese wunderbare Errettung, die Paulus als, wie gesagt, ewige Herrlichkeit beschreibt, mein persönliches Eigentum? Da lasse ich niemanden ran, davon gebe ich niemandem etwas. Überlasse ich die Weitergabe dieser Botschaft anderen Menschen, vielleicht besseren Menschen, vielleicht Menschen, die mehr Zeit in ihrem Leben haben? Oder bin ich jemand, der selbst von dieser Errettung ergriffen ist und die Möglichkeit, die Gott mir schenkt, ausnutzt, um von ihm zu erzählen, ganz praktisch im Alltag? Gott schenkt nämlich jedem Menschen diese Gnade völlig umsonst. Es kostet nichts. Allein die Gnade, allein der Glaube an Jesus Christus reicht. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft? Leute, wir müssen uns dagegen wehren, wenn etwas kommt, dass diese Gnade, dass Jesus Christus aus dem Mittelpunkt gerückt wird. Und das, da werde ich nicht müde, es zu erwähnen. Da dann müssen wir da vorsichtig sein, weil diese Gnade ist das, was wir weitergeben können. Diese Barmherzigkeit ist das, was Gott uns umsonst gibt. Wir müssen dafür nichts tun. Wir müssen nur an den glauben, den Gott gesandt hat, und das ist Jesus Christus. Und das ist eben auch seine Motivation, die Motivation des Paulus. Die dritte und letzte Frage im ersten Vers, in einer anderen Übersetzung ist der erste Vers wie folgt übersetzt: Durch den Willen Gottes, aufgrund der Verheißung des Lebens, das in Christus Jesus begründet ist. Die Verheißung des Lebens, die in Christus Jesus begründet ist. Jesus darf nie aus dem Zentrum. Er ist der Eckstein und das Fundament unseres Glaubens. Und alle, die etwas anderes sagen, die akzeptieren nicht diese Freiheit der Bibel. Paulus weiß, dass eben die Verheißung, die das ewige Leben beinhaltet, genau in der Person zu finden ist, die er verkündet, Jesus Christus. Diese Verheißung ist das, was Paulus stets motivierte, sein Leben so zu leben, wie er es getan hat. Wir wissen, oder wir haben es vorhin gelesen, er war wirklich massiv daran beteiligt, den Willen seiner Führer durchzubringen. Er war massiv daran beteiligt, Christen zu verfolgen. Aber jetzt in einem neuen Licht, wo er wirklich Leiden erdulden muss, wo er wirklich jemand Fremdes ist, wo er ja zum Tode verurteilt ist, kann er trotzdem immer noch über diese Hoffnung und diese Liebe schreiben. In Philipper 3, Vers 8, da schreibt er nämlich über das, was ihn damals motivierte. Philipper 3, Vers 8. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Was ich früher mal war, ist mir völlig egal. In meinem Leben ist das nichts mehr wert. Es geht nur noch um Jesus. Ich lebe nur noch für diese Verheißung. Ich will, dass Christus mehr Raum gewinnt und ich möchte es weitergeben. Das ist mein Auftrag. Das erstaunt mich wirklich immer wieder an Paulus. Ein Paulus, der in seinem Leben wirklich 180 Grad Wenden erlebt hat, ganz praktisch, der alles beiseite geräumt hat, was ihn wirklich zu einem hohen Tier gemacht hat. Dieser Mann kommt nicht hinterher, noch mehr Platz in seinem Leben zu schaffen, dass Christus in ihm wohnte. Und ich frage mich, wie viel will ich in meinem Leben mehr von Christus? Ich frage mich ganz praktisch, wie viel will ich wirklich abgeben von dem, was mir lieb ist, auf das Jesus mehr Raum in mir gewinnt? Was ist Jesus mir wert? Es gibt viele Lieder, in denen wir singen, alles ist Jesus mir wert. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Lasst uns beten, dass Gott uns hilft, dass das auch Realität wird in unserem Leben. Und ich möchte damit anfangen. Weil in Vers 2, da kommen wir dann wieder zu dieser Aussage, also in 2. Timotheus 1, Vers 2, da kommen wir dann wieder zu der Aussage, dass der Timotheus das geliebte Kind ist. Es drückt hier nochmal ganz praktisch diesen persönlichen Charakter des Briefes aus. Er ist nicht an eine Gemeinde gerichtet, also Timotheus liest diesen Brief nicht öffentlich irgendwo vor, sondern es ist ganz persönlich sein eigenes Schreiben. Und kurz und knapp gibt Paulus dem Timotheus drei Wünsche weiter, die das Heilshandeln Gottes sehr treffend beschreiben. Es ist zum einen die Gnade, es ist die Barmherzigkeit und es ist der Friede. Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit dir. Ein Ausleger, er schrieb dazu: Die drei Begriffe führen vom ewigen Wesen Gottes, also die Gnade, vom ewigen Wesen Gottes, über die von der Not des oder der Menschen betroffene und deshalb tätig werdende Sympathie, Erbarmen, zum Zielpunkt der Erlösung und des Heils und der Heilsgeschichte, nämlich zum Frieden in Zeit und Ewigkeit. Wir entdecken also in den drei kleinen Worten die Linie der Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen. Gnade, Barmherzigkeit und der daraus resultierende Friede. Hätte Gott keine Gnade mit uns, wäre er nicht barmherzig, hätten wir keinen Frieden. Jetzt aber haben wir diese drei: Gnade, Barmherzigkeit und Frieden, und wir dürfen uns darüber freuen und dankbar sein. Gott kommt zu den Menschen, und das ist genau das, was wir an Ostern gefeiert haben. Er gibt uns alles, er stirbt für uns, steht wieder auf, und nun dürfen wir in ihm leben. Es ist die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes, die wahren Frieden bringen. Und ich möchte dich heute fragen: Hast du diesen Frieden Gottes schon angenommen? Stehst du schon unter der Gnade und der Barmherzigkeit? Wenn nicht, dann stell dich heute darunter. Bekenne Gott deine Schuld und werde sein Kind. Ich bete noch. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für deine große Liebe zu uns. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns in Paulus ein so großes Vorbild gegeben hast, dass du uns so viele Worte in deinem Wort schenkst von ihm, und dass wir auch dadurch ganz praktisch wissen, wie wir in unserem Leben wirklich leben und handeln sollen. Und ich freue mich, den 2. Timotheus studieren zu dürfen. Das ist ein großes Vorrecht, weil du da vieles sagst, Herr, weil du dadurch reden und sprechen möchtest zu mir, zu uns. Und ich danke dir, dass dein Erbarmen immer noch nicht zu Ende ist, wie dieses bekannte Lied sagt. Es ist jeden Morgen immer wieder neu. Danke für deine Gnade, danke für das Kreuz. Danke für alles, was du uns schenkst, Herr Jesus Christus. Danke für die Möglichkeit dieser GBS. Und bitte lass doch diese GBS für uns alle zum Segen werden, Herr Jesus. Amen.